Ja, es gibt ja so viele alttestamentliche Verheißungen, die wir auch gerne als für uns gültig hören. Ich nenne einfach mal zwei. Eine haben wir gerade gesungen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist Jesaja 43,1. Und noch eine andere aus dem Buch Jesaja. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Diese beiden und alle anderen alttestamentlichen Verheißungen, die sind natürlich zuerst an Israel gerichtet, an das Volk, das Gott sich erwählt hat und das immer sein Volk gewesen ist. Wir vergessen das manchmal, sie sind zuerst an Israel gerichtet. Aber natürlich dürfen wir sie auch für uns hören und dadurch Glaubensstärkung erfahren. Aber nicht etwa, wie man das hier manchmal hört, weil die Gemeinde Jesu die Stelle Israels eingenommen hätte. Israel, auch wenn sich das oft ganz anders zeigt, Israel ist immer noch Gottes Volk und Gottes Verheißungen an Israel gelten immer noch. Aber Paulus hat mal an einem schönen Beispiel aus dem Gartenbau erklärt, warum all das auch für Christen gilt. Wir sind sowas wie auf den Ölbaum aufgepfropfte Zweige. Und solche aufgepfropften Zweige, ich glaube, bei Wein macht man das auch, die wachsen ja mit der ganzen Pflanze. Ihr könnt das in Römer 11 nachlesen. Und an anderer Stelle im Galaterbrief sagt Paulus, ist noch einmal ganz deutlich, da sagt er, hier ist nicht Jude noch Grieche. Wobei die Griechen die Nichtjuden sind, das ist ganz wichtig. Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und jetzt kommt's, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Warum sage ich das? Die Claudia hat es schon erwähnt, heute ist Israel-Sonntag und Hans-Jürgen hat schon für Israel gebetet. Und mir ist das sehr wichtig, noch einmal zu unterstreichen, dass Israel die erste Adresse dieser alttestamentlichen Verheißung war und ist. Und wenn wir auch nur einen Augenblick daran zweifeln würden, dass Israel auch heute noch gemeint ist, dann wären auch wir aufgepfropften Triebe betroffen. Und könnten durch solche Verheißungen keine Glaubensstärkung mehr erfahren. Sie würden uns ja dann einfach nicht gelten. In dem Text, den wir eben als Lesung gehört haben, aus Römer 11, da sagt Paulus in Vers 29, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und er will damit deutlich machen, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Israel ist zwar seit Jahrtausenden unter Fremdherrschaft, hat lange Zeit auch unter Zerstreuung gelebt. Aber vor 70 Jahren hat Gott sogar einen staatlichen Neubeginn geschenkt. Und in diesen 70 Jahren bis heute war Israel immer von einer erdrückenden Übermacht von Feinden umgeben und hat doch jede Auseinandersetzung gewonnen. Und warum das so ist, das steht schon in der Bibel, in Sacharja 2, Vers 12. Da heißt es, denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer Israel antastet, der tastet Gottes Augapfel an. Und das ist eine unerhörte Zusage. Ich lese uns einen der für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigtexte. In der Lutherbibel überschrieben, das wahre Israel aus Jesaja 44. Die Verse 1 bis 5, Jesaja 44, 1 bis 5. So höre nun mein Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und bereitet hat und der dir beisteht von Mutterleibe an. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und du, Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige. Und ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, des Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben, und wir danken dir auch, dass du es uns aufschließen willst. Leite du uns in alle Wahrheit. Amen. Tja, ich denke, in diesen Versen, da spürt man so richtig, wie das Herz Gottes für sein Volk schlägt. Seine Liebe ist durch alle Sünden der Israeliten nicht ausgelöscht worden. Er nennt sie da Jakob. Naja, Jakob heißt eigentlich Betrüger, kann aber auch Verdränger heißen. Er nennt sie Israel, das heißt Gottesstreiter, und Jeschurun, das heißt so viel wie aufrichtig, redlich. Er, der sie gemacht, gebildet und erwählt hat, der hilft ihnen. Das galt damals und das gilt heute noch. Und vor unserem Text in Kapitel 43, da geht es darum, dass Gott verheißt, die babylonische Gefangenschaft zu beenden, sein Volk wieder in sein Land zurückzuführen und Israels Sünde zu tilgen. Und dann steht da in den Versen 24 und 25 dieses wunderbare Wort: Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und dann der Beginn unseres Kapitels: So höre nun, Knecht Jakob und Israel, den ich erwählt habe. Und darauf folgt dieses göttliche Ich will. Und das soll der erste Gedanke sein. Gott will. Ich will Wasser gießen auf das Durstige. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Ich will. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, ich werde. Und eigentlich steckt beides in dieser Verbform. Der Wille Gottes und die Zusage, dass er es auch tun wird. Wenn Gott ich will sagt, dann bedeutet das auch immer, dass es geschehen wird. Und die Bibel ist voll von solchen Ich-will-Worten. Ich weiß gar nicht, ob ihr darauf schon mal geachtet habt. Ich gebe euch einfach mal einen kleinen Ausschnitt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, sagt Gott zu Abraham. 1. Mose 12, Vers 2. An Mose richtet er das Wort: Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. 2. Mose 4. Zu Josua sagt Gott: Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Josua 1, Vers 5. Der Prophet Nathan bekommt den Auftrag, dafür zu sagen: Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Oder ein Psalmwort: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und auch von Jesus kennen wir dieses göttliche Ich will. In Matthäus 11, da lädt er ein: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, da sagt der Vater: Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und in der aktuellen Jahreslosung schließlich verheißt Gott: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21. Also eine Menge Ich will Wort. Es gibt noch viel mehr. Und wie gut, dass wir genau wie Israel in dieses göttliche Ich will eingeschlossen sind. Wie gut, dass wir uns darauf verlassen können, dass Gott gute und klare Absichten mit uns hat. Denn in unserem täglichen Leben, da spüren wir ja oft das Gegenteil. Spüren, dass wir weggezogen werden sollen von Gott und seinem Volk und seinen guten Ordnungen. Der Widersacher schläft ja nicht. Doch diesem sehr planmäßigen Handeln stellt Gott sein eigenes Ich will entgegen. Manchmal denke ich, dass in diesem Ich will auch noch ein leichtes Zögern mitklingt, so als ob Gott fragen wollte, willst du denn auch? Du musst ja nicht, aber ich will, weil ich dich liebe. Der Mensch ist ja schon immer seit der Schöpfung in seiner Entscheidung frei gewesen. Hat er schon immer die Freiheit, sich für oder gegen ein Leben mit Gott zu entscheiden? Gott manipuliert uns nicht, obwohl ihm das ein leichtes wäre. Gott wirbt um uns und er zwingt uns nicht zu unserem Glück. Wir können uns auch dagegen entscheiden. Und vielleicht bleiben gerade deswegen, wegen dieser Entscheidungsfeuer, so viele Menschen, die sein Wort hören, in einer letztlich schrecklichen Halbheit stecken und scheuen davor zurück, ein endgültiges Ja zu sagen. Und ich denke, deshalb stellen uns Texte wie diese auch immer wieder vor die Frage, hast du solch ein Ja schon gesagt? Gott will. Und was will er? Ein zweites, Gott will Wüste fruchtbar machen. Ich lese nochmal die Verse 3 und 4. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie Weiden an den Wasserbächen. Dieses Trostwort, das galt zuallererst damals den Gefangenen in Babylon, den Gefangenen, die sich 70 Jahre lang in einer geistlichen Wüste befanden, fernab vom Tempel zu Hause und umgeben und beherrscht von Menschen, die im Götzenglauben lebten. Und das Tolle an dieser Verheißung ist für mich immer wieder, dass Gott sie durch den Propheten schon ausgesprochen hat, als es zu dieser Gefangenschaft überhaupt noch nicht gekommen war, nämlich schon 150 Jahre vorher. Viele Theologen bestreiten das hier heute und teilen das Jesaja-Buch deswegen in verschiedene Abschnitte ein. Habt ihr bestimmt schon gehört. Abschnitte, die angeblich zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Verfassern geschrieben worden sind. Da erfindet man dann so einen Deutero-Jesaja, also einen zweiten Jesaja, oder einen Trito-Jesaja, einen dritten. Ich denke immer, was wäre das für ein armseliger Gott, der solche Verheißungen nicht schon Jahrhunderte vorher machen könnte. Und mich hat das an ein weiteres Gotteswort erinnert, das er durch Jesaja gesprochen hat. Da hat er mal gesagt, und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Und hier hat Gott schon etwa 150 Jahre vor den Gebete erhört. Und Jesus sagt dazu in Matthäus 6, euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Also vom Gießen auf die Dürre, da können wir in diesen Tagen und Wochen ja ein Lied singen. Aber es geht ja vor allem hier um geistliche Dürre. Joachim hat am vorigen Sonntag die geistliche Dürre in Israel beschrieben, in einer Zeit, die noch ganz lange vor der babylonischen Gefangenschaft lag. Und in unserem Text geht es um die Situation Israels in der Gefangenschaft. Und da verheißt nun Gott seinem Volk einen Neubeginn. Es wird wieder ein neues Wachsen geben. Der Geist Gottes wird einen neuen Aufbruch schenken. Und mit den hier genannten Kindern und Nachkommen, da ist nicht nur einfach die nächste Generation gemeint, die nach Jerusalem zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen durfte. Die natürlich auch. Gottes Verheißungen gehen ja viel weiter. Dieses Jesaja-Wort ist auch Programm für die Zeit des neuen Bundes, der mit Jesus begonnen hat. Und ist auch Programm für unsere Zeit. Denn es geht hier nicht um die leiblichen Nachkommen Israels, sondern auch um die geistlichen. Damals war es die Rückkehr nach Jerusalem und der Wiederaufbau des Tempels, des Ortes, wo Gott wohnte. Und heute? Mir fiel in diesem Zusammenhang unser erster Urlaub auf Pellworm ein. Ich weiß gar nicht, ob ihr die Insel überhaupt kennt. Kleine, ganz kleine Insel. Vor 35 Jahren. Wir waren damals auf dem Hof des alten Bauern Wachsmuth. Und geistlich war auf der Insel bis auf Freizeiten des Württembergischen Brüderbundes nichts los. Echt Wüste. Zwei ganz schöne alte Kirchen, aber mehr auch nicht. Und der alte Bauer, der ging auch sonntags nicht in den Gottesdienst. Der tat was ganz anderes. Der holte jeden Sonntag zwei dicke alte Bücher aus dem Schrank. Ich habe gestaunt, als ich die gesehen hatte, weil ich die auch zu Hause hatte. Aber er hatte uralte. Das waren Predigtbände des württembergischen Erweckungspredigers Ludwig Hofacker. Ihr kennt ihn, ne? Der von 1798 bis 1828 gelebt hat. Und dann las er eine Predigt daraus. Das war sein Sonntag. Ich fand das toll. Vielleicht noch ein Wort zu Hofacker. Das war ein ganz begnadeter Prediger, ein Mann, der in seinem persönlichen Leben eigentlich nur Wüsten kannte und mit 30 starb. Aber ein ganz toller Prediger. Die beiden Bände gibt's heute leider nur noch antiquarisch. Daran habe ich gedacht. Und daran, dass es in Deutschland ja heute so ist, dass wir weitgehend auch in einer ziemlich ausgetrockneten geistlichen Wüste leben. Dabei ist die Tendenz zunehmend, wie das bei Wüsten ja so ist. Die nehmen ja zu. Statistisch gibt es immer weniger Christen und wenn man hinter die Statistiken schaut, dann wird das Bild noch düsterer. Wie viele von denen, die auf dem Papier Christen sind, glauben doch gar nicht, dass Jesus sie durch sein Blut von ihren Sünden erlöst hat. Und wie viele von denen, die glauben, machen nicht ernst damit, dass Jesus Herr ihres Lebens ist, sondern leben so, wie sie es persönlich gerade möchten und für richtig halten. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir doch wohl sagen, dass da bei uns auch manches im Argen liegt. Dass es da auch manchmal Zweifel gibt an Gottes Liebe und an seinem Wort. Und dass da oft auch geistliche Dürre herrscht. Aber die Verheißung gilt ja, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf die Dürre, auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Ich will in der Elberfelder, ich werde, Gott wird das Wunder vollbringen bei jedem, der sich wirklich danach sehnt. Und auch wenn die Kehle trocken ist, dann wird Gott uns nicht verdursten lassen. Es gibt immer noch Oasen in der Wüste, auch in der geistlichen Wüste. Und ich wünsche mir so, dass unsere kleine Gemeinde so eine Oase ist und bleibt. Deshalb sollten wir auch, um im Bild zu bleiben, immer um mehr Regen bitten. Und noch ein kurzer dritter Gedanke, Gott will und Gott kann. Dass Gott nicht nur will, sondern auch kann, das wissen wir aus vielen Berichten in der Bibel und auch aus vielen Berichten von Glaubenszeugen. Und mir ist in meiner persönlichen geistlichen Entwicklung dieser Jakob sehr wichtig geworden, mit den beiden herausragenden Stationen seines Lebens. Ihr kennt die, Bethel und Peniel. Und ich denke, dass im ersten Vers unseres Textes gerade Jakob als Adressat genannt wird, auch mit seinem ihm von Gott gegebenen neuen Namen Israel. Das ist bewusst geschehen. Jakob steht praktisch für das Volk Israel. Und gerade an diesem Jakob, da sehen wir so deutlich, dass Gott will und kann und dass er auch handelt. Jakob selbst lebte ja zunächst unter seinem eigenen Ich will. Zum Beispiel, ich will das Erstgeburtsrecht haben, wie auch immer. Aber Gott hatte andere Pläne mit ihm, begegnete ihm an der Himmelsleiter in Bethel und dann kämpfte mit ihm am Jabbok und brachte ihn so weit, dass er zu Gott schrie, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wer es nachlesen will, 1. Mose 32. All das, was ihm vorher wichtig gewesen war, Familie, Heimat, Besitz, Friede mit seinem Bruder Esau, all das wurde zweitrangig gegenüber dem, was da im letzten Vers unseres Textes steht. Da heißt es, dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seiner Hand schreiben, dem Herrn eigen, und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Das heißt, alles tritt zurück hinter die Frage, welches Verhältnis ich zum lebendigen Gott habe. Gehöre ich ihm wirklich? Und gehöre ich ihm ganz? Und ich denke, das ist die wichtigste Frage im Leben eines Menschen, in meinem Leben, die nicht untergehen darf im täglichen Betrieb, der uns so oft gefangen nimmt. Und ich wünsche, dass jeder von uns aus tiefstem Herzen so antworten kann, wie das in dem Vers 5 steht. Ich bin des Herrn. Amen.